deinem Wort, Kraft deiner Verheißung. Amen. Nun, man könnte diesen Abschnitt mit einem Satz überschreiben, indem wir sagen, dass wir, ja, wenn man es in einen Satz stecken möchte, Gelegenheiten, die günstig sind, nutzen sollen und miteinander am gleichen Strick ziehen sollen. Das ist im Grunde das, was Paulus hier aus dem Gefängnis in Rom den Christen in Kolosse mitgibt. Nutzt die Gelegenheiten aus und zieht miteinander an einem Strick. Nutzt die Gelegenheiten aus. Was sagt er denn? Zuerst einmal, dass wir immer die Gelegenheit haben zu beten. Das ist das Zentrum des Handelns von Christen. Da sehen wir, wie der Teufel schon am meisten angreift, weil normalerweise die Gebetszeiten, die Gebetsstunden, ich sage es mal, in der Regel zum Stiefkind des Einzelnen und der Gemeinde geworden ist. Und da hat es der Teufel einfach, uns dann in die Mangel zu nehmen, wenn wir im Grunde nicht mehr in der engen, intensiven Verbindung mit unserem Vater im Himmel stehen. Mit unserem Herrn Jesus Christus, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, wenn wir nicht in dieser Verbindung stehen. Deshalb ermahnt er, seid ausdauernd im Gebet, gerade in diesen Zeiten. Wir können in ausdauernder Panik verfallen, das ist auch eine Möglichkeit. Oder wir können in ausdauerndes Gebet gehen, die Dinge dem Herrn bringen, die wir wahrnehmen und erbitten bei ihm, wie sollen wir in dieser Zeit handeln und umgehen. Wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und ich glaube, Weisheit haben wir alle in Mangel. Und da müssen wir kommen nicht umhin ins Gebet hineinkommen und um Weisheit bitten. Für die persönliche Lebensäußerung und Führung, für die gemeindliche und eben wie wir miteinander durch diese Zeit hindurchkommen. Und wacht darin mit Danksagung. Das ist der Unterbau beim Gebet, mit Danksagung. Wisst ihr, im Danken und Denken, ich habe schon mal in einer anderen Predigt gehabt, das gehört ja zusammen, auch vom Wortgepräge her. Wenn wir danken, denken wir in der Regel, weil wir können mehr jammern, das ist so einfach. Wir können klagen, das ist so einfach. Aber wenn wir nachdenken, wie wir danken können, dann stellen wir die Dinge auch im Lichte Gottes ins rechte Licht. Dann müssen wir schauen, ja, wo ist der Grund meiner Dankbarkeit? Wofür darf ich in diesen Zeiten auch dankbar sein? Eben, dass der Herr seine Gemeinde verheißen hat, durchzubringen. Dass der Herr alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, das korrigiert meinen Blick. Dankbarkeit verändert die Sicht auf die Dinge. Wir danken nicht für die Umstände zuerst, wir danken für den Herrn in den Umständen und für seine Möglichkeiten, die er hat bei uns und für uns. Dann geht Paulus im dritten Vers eben hinein und sagt, betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich gefesselt bin. Betet zugleich auch für uns. Paulus erbittet die Fürbitte dieser Gemeinde. Wozu? Nicht, dass er aus den Fesseln zuallererst herauskommt, dass Gott die Umstände seines ganz persönlichen Ergehens ändert. Die berichtet er dann persönlich, die Umstände, in denen er steht. Das hören wir in 7 und 8 und 9, dass die kolossischen Christen da das noch per mündlicher Übertragung mitbekommen, wie es ihm persönlich geht, wo er vielleicht Mangel hat, wo er aufgescheuerte Arme hat von den Fesseln oder solche Dinge. Nein, hier geht es darum, betet zugleich für uns, damit das Wort weitergeführt wird, dass Gott eine Tür öffnet. Und Geschwister, Corona ist nicht zuerst eben eine Isolation für mich und für uns, das soll es nicht sein, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen, sondern beten wir doch dafür, dass der Herr uns eine Tür öffnet in dieser Zeit zu denen, die in der Angst umkommen, die aus Angst nicht mehr lebenstüchtig sind. Dass der Herr uns Türen öffnen möchte zum Nächsten hin, um das geht es. Paulus hat im Gefängnis verkündigt. Aber wir isolieren wir uns auch so, dass wir keinerlei Kontakte mehr haben zu unseren Mitmenschen, zum Nächsten hin, die Distanz wahren? Beten wir darum, dass der Herr uns eine Tür zum Anderen öffnet? Es geht doch nicht um ein biologisches Leben zentral, es geht ums ewige Leben. Die Menschen, sie können sich schützen, mit 80, 90, 100 sterben sie dennoch, auch wenn nicht an Corona oder an Corona. Aber sie gehen verloren, sie fahren in die Hölle. Das ist noch viel schlimmer als jegliche schlimmste Krankheit in dieser Welt. Ist uns das noch bewusst? Wir haben eine Bringschuld. Die Menschen haben keine Hohlschuld. Die Bringschuld heißt, gehet hin. Nicht isoliert euch und zieht euch zurück und trennt alle Kontaktmöglichkeiten, sondern die Bringschuld ist, gehet hin zu diesen deinen Nächsten, die um dich herum sind. Klopf an die Nachbartür, von mir aus mit Maske und 1,5 Meter Abstand. Aber schließ deine Türen nicht zu. Er möchte eine geöffnete Tür für das Wort. Das Wort ist Jesus Christus. Um das Geheimnis des Christus auszusprechen, die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht in dieser Welt. Wir werden älter, wir werden kränker und wir werden, wenn der Herr nicht in der Entrückung uns wegnimmt, biologisch sterben, mit oder ohne Corona oder an Corona. Aber es ist ein anderes Geheimnis. Es geht um die Ewigkeit. Vergebung der Sünde, ewiges Leben, Auferstehung von den Toten, um das geht es. Und das ist, was die Menschen brauchen. Ich sage es mal hart, das ist jetzt fast eine mittelalterliche Predigt, aber heute haben die Menschen mehr Angst vor Corona wie vor der Hölle. Der Herr Jesus hat mehr von der Hölle gepredigt, als jeder Pfarrer alle zusammen von mir aus dem ganzen Ludwigsburger Kreis wahrscheinlich. Ist nicht so. Soll keine Höllenpredigt sein. Weil die Hölle Realität ist, brauchen wir Erlösung und Heil. Der Impfstoff gegen die Sünde ist Jesus Christus. Wer hat von diesem Impfstoff schon mal gehört? Und wie viel schreien danach, dass sie in der Schlange stehen und möglichst schnell einen Termin bekommen? Beim Herrn Jesus hast du jederzeit freien Zug. Rufe mich an in der Not und die größte Not ist die ewige Verlorenheit und die Sünde, die uns trennt vom lebendigen Herrn. Das sieht Paulus, er sieht nicht seine Gefängnisse und er sieht nicht diese Fesseln, die er trägt, sondern er sieht den Menschen, der verloren geht, wenn er die Botschaft nicht bekommt vom Heil. Bewegt uns das noch? Oder was bewegt dich, was bewegt mich? Der nächste Impftermin, der frei ist, und da hänge ich stundenlang in der Telefonleitung, tagelang, wochenlang. Oder denke ich an den Nächsten, der um mich herum ist? Heute Morgen bei der Herfahrt ist mir, das passt jetzt vom Rahmen vielleicht nicht so ganz, aber es zeigt etwas, wo die Schwerpunkte und Prioritäten sind. Das Zitat eingefallen wieder von einem, ja, ich glaube, er nennt sich Chris Toni Campolo. Der hat gesagt, und ich zitiere es, ich habe es vor Jahren hier, glaube ich, schon mal gesagt, heute Nacht sind global auf der ganzen Welt 300.000 Menschen an Hunger gestorben. Das ist das Erste. Und das Zweite, es interessiert doch euch einen Scheißdreck, dass heute Nacht 300.000 gestorben sind. Zitat, ja. Und dann hat er zum Dritten gesagt, und jetzt ärgert ihr euch mehr, dass ich das Wort Scheißdreck genutzt habe, als dass heute Nacht 300.000 gestorben sind. Merkt ihr, das ist der Punkt. wo ist das Zentrum, um was kümmert es mich, dass Menschen geistlich gesehen tot sind und ewig verloren sind? Ich möchte es auf diese Ebene beziehen. Oder kümmere ich mich um mein kleines Reich und nicht mehr um das, was dem Herrn am Herzen liegt? Schaut Jona Ninive an. Jona war narrt, sagt man schwäbisch, wegen der Staude, die verdorrt ist, wegen dem heißen Ostwind, der ihm den Grips aus dem Verstand brannt hat. Und war nicht traurig oder nicht froh jetzt, dass eine ganze Stadt mit hunderttausenden Menschen Umkehr getan hat, Buße getan hat und das Leben gefunden hat. Was ist das, um was ich mich kümmere? Wir sehen es bei Paulus, er kümmert sich nicht um sein kleines Reich, dass das Essen im Gefängnis ein bisschen trocken ist, dass die Wände feucht sind und solche Dinge, sondern dass er die Möglichkeit hat, den Menschen dort die Botschaft Gottes weiterzugeben. Das ist das Reich. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das andere, da wird der Herr für sorgen. Aber wir sorgen so oft, und das mache ich ja auch, für mein kleines Reich. Und das Reich Gottes, das ist mal noch weit und fern. Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich, heißt im Lied. Eine gute Beobachtung. Und das ist mein Herz auch. Und da möchte ich mir die Ermahnung zusprechen lassen. Und ich bitte, Herr, erschüttere du uns doch einmal wieder ganz neu über das, was du möchtest, was dir wichtig ist. Und zeig du mir, wo ich verkehrt bin, in dem, dass ich mein Ich und meine Dinge zum Zentrum meines Lebens gestellt habe. Paulus betet zugleich dafür. Und seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und dann geht er weiter und sagt, und jetzt kommt eben, nutzt die günstige Gelegenheiten, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Auch hier wird wieder deutlich, das, was ich schon angedacht habe und angesprochen habe, es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Das ist genau der Punkt, den Paulus umtreibt. Ihr in der Gemeinde Jesus seid drinnen, ihr habt das Heil in Jesus Christus. Aber es gibt ein Draußen in der Verlorenheit auf ewig, wenn keine Umkehr nach innen in die Gemeinde Jesu, in den Leib Christi hinein erfolgt. Und jetzt sollen wir in Weisheit wandeln denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Das heißt, dass wir uns Christen wiederum nicht zurückziehen sollen. Das ist ja bei manchen schon im Mittelalter hat es losgegangen mit klösterlicher Bewegung. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Aber wir müssen auch äußerlich uns abschotten, dass wir mit niemand mehr etwas zu tun haben. Die Weltmenschen. Nehmt keinen Kontakt zu Weltmenschen, meidet sie. Das war schon immer wieder mal so eine Bewegung auch in der christlichen Geschichte, in der Kirchengeschichte, dass man Klöster gegründet hat, abgeschieden von der Welt gelebt hat. Was geht uns die Welt an? Das sagt Paulus eben nicht. Die Welt geht uns etwas an, weil wir beauftragt sind der Welt, das sind Menschen wie du und ich, die Botschaft Gottes zu bringen. Und wandelt jetzt in Weisheit denen gegenüber. Das heißt, lauft zu denen hin und geht weise mit dieser Sache um. Da kommt es jetzt nicht, also da muss man jetzt auch aufpassen, dass ich habe manchmal schon gesehen, dass da auch ja leider manches sehr schief läuft. Ja, wie Christen mit Weltmenschen umgehen. So mit dem Holzhammer eine vor den Latz geknallt, nimm und friss oder stirb, ja. Sondern hier heißt es, wandelt in Weisheit. Überleg jetzt gut, was der Einzelne braucht, wie du das Gespräch mit dem Nächsten suchst und findest, wo du anknüpfen kannst. Und jetzt bist du nicht alleine gelassen in diesem Wandelt in Weisheit. Jetzt sage ich nochmal den Vers, den ich schon erwähnt habe. Wenn jemand Weisheit mangelt, der bitte Gott. Und die Bibel sagt, wir leben in vorbereiteten Werken, wir wandeln in vorbereiteten Werken. Das heißt, der Herr hat dir morgens, wenn du aufstehst, schon einen Plan zu Füßen gelegt, Werke, die er weiß, also Dinge, die in deinem Tageslauf da sind, wo er weiß, was kommen wird, und du darfst mit wachen Sinnen durch diesen Tag gehen. Betet ausdauernd am Morgen: Herr, ich weiß nicht, was dieser Tag enthält, aber du weißt es, und gib mir doch Bewährung in den Situationen, dass ich in der Verbindung und Abhängigkeit von dir diese Werke zu deinem Lob und zu deiner Ehre ausfülle. Ist das dein Gebet am Morgen? In Weisheit zu wandeln: Herr, ich brauche deine Hilfe, dass in den Situationen, die da sind, ich weise handle nach deinen Maßstäben, nach deinem Willen, nach deinen Ordnungen und Geboten. Nicht zeitgeistkonform, sondern gottesgeistkonform. Um das geht es. Der Geist Gottes soll mich leiten und nicht der Zeitgeist. Bruder Werner hat mir heute Morgen, ich weiß nicht, darf man sagen, ist ja in der Zeitung gestanden, ein Artikel gezeigt, ja, wenn wir jetzt bekennende Kirche, Drittes Reich, Schuldeingeständnis, bei manchen kam es früh, dann leider erst zu spät. Aber wenn man heute in manche dieser Richtungen hinschaut, egal in welcher der großen Konfessionen, dann wird es arg. Da ist zeitgeistkonformes Handeln dran und nicht mehr die Frage nach Gottes Willen. Der Zeitungsartikel von wann ist er? Von gestern. Ganz groß, natürlich auch positiv angepriesen, die enorme zeitgeistliche Präsenz der evangelischen Kirche in Ludwigsburg und da im Besonderen Neckarweingen und Osweil, die die Homosegnung jetzt in ihren Kirchen durchführt und die Fahne der Regenbogenfarben hochhält, ja. Wunderbar, dem Zeitgeist gehuldigt und nicht mehr nach Gottes Geist gefragt. Paulus sagt hier: Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die draußen sind, und lasst euch aber eben nicht vom Zeitgeist in eurem Handeln bestimmen, weil die das so wollen oder weil der Staat sagt, Ehe für alle, das ist die staatskonforme gesellschaftliche Art und Weise, wie Ehe gelebt werden kann, also machen die Kirchen mit und die Gemeinde Jesu, die sich so schimpft, aber keine letztlich meines Erachtens mehr ist, weil das keine Ordnung des Herrn Jesus ist. Die Maßstäbe sind vom Wort Gottes her geprägt. Kauft die Zeit aus, nutzt die Gelegenheiten, aber eben nicht zeitgeistkonform, sondern in der Frage: Herr, was willst du, wie wir leben sollen, was für ein Zeugnis wir sein sollen, wie wir handeln können und wie wir handeln sollen? Was ist dein Plan und dein Wille? Und in diesem soll unser Wort alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt sein, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wisst ihr, das war der Helmut Thielicke, der bekannte Theologe, vielleicht habt ihr auch schon mal was von ihm gelesen. Hier heißt es: Euer Wort soll alle Zeit in Gnade. Gnade heißt, ich bin mir bewusst, ich bin ein begnadigter Sünder, ich bin nicht besser, aber ich habe den Besseren. Mit Salz gewürzt sein, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Mit Salz würzen, das ist Konservierungskraft. Salz gibt Geschmack. Man darf auch mal mit Schmackes reden. Nicht politisch korrekt, Gästinnen, sondern mit Schmackes. Wir haben noch das Generum maskulin, ja, der Bürger. Ist das übrigens auch so ein Punkt? Da ist alles gegendert worden, nur der Teufel und die Dämonen nicht, ja. Dann muss man doch auch sagen, Dämonen und Dämoninnen und Teufel und Teufelinnen. Nein, aber das ist nicht drin. Nur das Männliche ist in dieser Optik das Böse. Patriarch, Gott Vater, das Männliche. Der Sohn muss abgeschafft werden, der Vater muss abgeschafft werden. Merkt ihr was? Da ist ein anderes Prinzip dahinter. Das ist ein geistlicher Kampf dahinter. Mit Salz gewürzt, Thielicke, bei dem war ich. Der hat mal gesagt, Viele Christen, viele christlichen Gemeinden, die schmieren heute der Welt Honig ums Maul, statt dass sie Salz predigen und Salz bringen. Salz hat eh und je in der Wunde der Welt gebrannt. Der Honig tut nicht weh. Friede, Friede und ist kein Friede. Das ist die punktuelle Situation, in der wir stehen. Der Welt Honig ums Maul schmieren wollen, anerkannt. Wir putzen die Städte, wir machen Stadtputze damit. Aber streuen wir noch Salz von der Kanzel und sagen wir den Menschen, wo es hingeht, wenn sie nicht umkehren. Wir schmieren wirklich Honig ums Maul. Das weiß ich von einem großen Verband. Die stehen so klassisch toll in der Zeitung, dieser ganze Verband, der ganze, ich sage jetzt nicht weiter, sonst wisst ihr, was ich meine, oder wo ich meine, war bei der Stadtputze dabei. Wie toll diese Christen sind, alles sauber. Jawohl, aber die Seelen sind trotzdem noch schmutzig und voll Unrat und Dreck. Da hat keiner eine Säuberungsaktion im positiven Sinne gemacht. Zu sagen, es gibt auch für deine Seele Reinheit. Sauberkeit, im Blute des Lammes sich zu waschen, im Blute des Herrn Jesus Christus rein zu werden, am Kreuz von Golgatha, wo er sein Leben gelassen hat für dich und für mich. Na, dann ist die Stadt geputzt, wir haben unsere Schuldigkeit getan, wir können uns die Schulter streicheln und alles ist gut, wir sind eine tolle Gemeinde. Toll im wahrsten Sinne des Wortes. Weil wir nicht mehr am Auftrag Gottes sind in diesem Zustand. Honig ums Maul zu schmieren ist nicht dran, Salz ist dran. Das heißt jetzt nicht, ich muss die Leute wirklich mit dem Holzhammer vor den Kopf knallen. Um das geht es hier nicht. Es geht darum, dass ich den Auftrag Gottes wahrnehme, den Menschen die Dringlichkeit der Rettung vor Augen zu führen. Mensch, wenn nur einer seht, der in Neckar fällt, da schreit er doch auch um Hilfe, der braucht Hilfe. Und da guckt man, wo ist ein Rettungsring, dass ich den rein oder springe auch hinten nach, wenn ich schwimmen kann und versuche, den rauszureißen. Aber in diesem Sinne ist ruhig geworden im christlichen Deutschland. Ist ruhig geworden auch bei den christlichen Gemeinden in vielen Bereichen. Weil wir so ein toller Wohlfühl-Kuschelclub geworden sind. Weil wir so wunderbar jetzt unter Corona-konformen Bedingungen zusammenkommen, aber darüber hinaus brauchen wir ja gar nichts mehr machen, das ist ja super gerade. Eine tolle Zeit für die Bequemlichkeit der christlichen sogenannten vielleicht Gemeinde. Machen wir wirklich nichts mehr? Lassen wir uns ausbremsen bis ins Letzte? Wir können uns mit dem Gewissen weiter beruhigen. Wir zahlen ja die Missionare draußen in der Welt. Aber wisst ihr, Paulus war Teamarbeiter und er wusste, er ist eingebettet in ein Größeres. Und die Missionare in der Welt sind auch Teamarbeiter. Das sind nicht die, die an der Front alleine stehen, sondern sie haben ein Team und wir gehören mit ins Team. Wir sind Missionare hier vor Ort und wir sind verbunden im Geiste des Herrn Jesus Christus zu allen Orten und allen Zeiten mit den Gläubigen. Nützt die Gelegenheit beim Schopf. Ich hätte noch ein Bild gehabt, das lasse ich jetzt weg. Es ist im Grunde die Zeit, die wir auskaufen sollen. Doch, wir bringen es noch geschwind. Wir bringen es noch geschwind. Thomas, VGA. Es wird schwer, was mit anzufangen ohne Erklärung. Aber es heißt hier, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind und kauft die Zeit aus. Im Griechischen heißt es oder gibt es zwei Begriffe für Zeit. Sie kommen im Griechischen vor, im Deutschen haben wir nur noch den Begriff Zeit. Da sieht man es dann in der Regel nicht mehr, was im Urtext dahinter steht. Aber wir kennen beide Begriffe. Die eine Zeit, das ist Chronos, der Chronograph, die Uhr, die abläuft, die gnadenlos zerrinnt, das ist Chronos. Die Zeit zerrinnt uns zwischen den Fingern, die Zeit läuft ab, wir haben keine Zeit mehr, das ist alles Chronos. In der griechischen Mythologie, von daher kommen die beiden Begriffe, war Chronos ein Titan, der seine Kinder gefressen hat. Chronos, der Titan, der seine Kinder frisst. Die Zeit, die ihre Kinder frisst, das zergeht alles. Und dann gibt es einen anderen Begriff im Griechischen. Ihr kennt ihn, wer weiß? Kairos. Das kommt auch aus der Mythologie heraus und das ist der Kairos. Der griechische Gott für Kairos, und der hat, ich weiß nicht, ob man es bis hinten erkennt, ein bisschen eine komische Gestalt, das ist von einem alten Griechen, Lysipp heißt dieser, glaube ganz alter, der Bildhauer war, und der hat ihn so dargestellt, wie er in der Mythologie sich gebärdet. Was erkennt man? Der hat Flügel, große und kleine, und läuft auf Zehenspitzen, und jetzt sieht man, die Waage lassen wir heute weg, da vorne hat er einen tollen Haarschopf. Und jetzt muss ich die andere Folie noch nehmen. Und hinten, das sieht man jetzt andersrum, hinten hat er eine Glatze. Also ganz interessante Begebenheit hier. Was heißt denn das? Und schaut, Chronos ist die Zeit, die uns zerrinnt. Das steht hier nicht. Hier steht, kauft die Zeit aus. Da steht Kairos. Die günstige Gelegenheit, um das geht es. Die müssen wir nutzen, den Zeitpunkt Gottes. Der kommt nicht gewaltig oft groß daher, sondern ganz leise auf Zehenspitzen. Da müssen wir mit wachen Sinnen durch den Tag gehen, damit wir den rechten Augenblick, die günstige Zeit erkennen. Und das kommt aus dieses Sprichwort, wir müssen die Gelegenheit beim Schopfe packen. Der hat da vorne einen Haarschopf. Also wenn diese günstige Gelegenheit, wenn diese günstige Zeit kommt, dann müssen wir die beim Schopfe packen, die müssen wir ergreifen. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket die Herzen nicht. Das ist Kairos. Die Gelegenheit beim Schopf packen. Weil, wenn sie vorbei ist, die Gelegenheit, der günstige Augenblick, dann haben wir von hinten her nur noch die Glatze, da kannst du nichts mehr packen. Aus, vorbei. Interessant, wie die Griechen gedacht haben. Aber interessant, dass eben auch das Wort Gottes beide Begriffe aufgreift und hier steht eben, kauft die Zeit aus. Geht wachsam durch den Tag, nehmt die Werke Gottes wahr, die er hineinlegt in euren Tageslauf, in unseren als Gemeinde. Auch wir als Gemeinde sollen die Zeit auskaufen. Die Gelegenheiten, die Gott gibt, wir denken oft für Jahre, natürlich dürfen wir auch planerisch denken, Chronos, aber wir wissen nicht, wie die Zeit verrinnt, was in 10 Jahren hier noch ist, Chronos. Aber was Gelegenheiten sind, heute, wo die Menschen in Neckarweingen in der Angst vergehen, was können wir da tun? Das wäre die Überlegung. Mein Nachbar, meine Arbeitskollegen, meine Schulkameraden, was können wir heute tun, um die Gelegenheit, die Gott gibt, auszunutzen für den Nächsten? Das ist die Frage, wo wir Weisheit von oben brauchen und die bekommen wir, wenn wir darum bitten. Möge der Herr uns in diesem Segen schenken und möge der Herr uns in dieser Woche zum Segen setzen. In diesem Blick. Wir haben eine gute Botschaft, mit dem möchte ich enden, wie es unser Bruder Winfried auch getan hat. In der Welt habt ihr Angst, ja, es gibt Ängste, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Verankern wir uns im Herrn Jesus Christus. Resignieren wir nicht, stecken wir den Kopf nicht in den Sand. Sondern wenn ihr das alles kommen seht und wir sehen die Dinge kommen, erhebet die Häupter. Erhebet die Häupter wohin? Im Blick auf den Herrn Jesus. Und da sind wir wieder am ersten Vers, den ich heute gelesen habe. Betet dauerhaft. Bleibt im Kontakt mit diesem Herrn Jesus. Er ist das Mittel gegen die Angst. Weil er dein Leben als einer, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden, als der, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, in der Hand hält. Dein Leben ist nicht in der Hand einer Regierung, eines Virus, einer Erkrankung, eines Zufalls, einer sonstigen gearteten irdischen Kraftmacht. Denn ich bin gewiss, dass weder Hohes noch Tiefes, Mächtiges noch Gewaltiges mich aus der Hand Gottes reißen können. Ich bin in der Hand meines Herrn. In diesem dürfen wir getrost auch in diesen Sonntag, in diese neue Woche gehen, in die weitere Zeit. Auch wenn die Angst geschürt wird, es wird kein Normal mehr geben, wie es vorher war. Es gibt den Herrn, der kommt, und auf den blicken wir. Amen. Herr Jesus Christus, und wie einfach ist es für den Feind oftmals, uns zu überrumpeln und in der Angst gefangen zu nehmen. Und Angst kann lähmend sein, für den Einzelnen, aber auch für manche Gemeinde. Erbarm du dich und schenke du uns doch auch wirklich ein Spiegel vor Augen durch dein Wort hindurch, dass wir erkennen, wo es bei uns hakt, wo wir uns von der Angst haben ausbremsen lassen, lähmen lassen, wo wir Schwerpunkte verlagert haben, wo es uns nur noch um unser irdisches, biologisches Dasein geht, aber wir die Ewigkeit außer Blick gelassen haben und den Nächsten. Erbarm du dich über uns. Wir dürfen doch aufopferungsvoll zum Nächsten hin leben. So möchtest du es, weil wir in dir das große Vorbild haben. Du hast dich hingegeben für den Nächsten. Herr Jesus Christus, du hast nicht das Deine gesucht, sondern uns verlorene Sünder. Und so lass du uns, die wir gerettet sind, doch auch den verlorenen Sünder suchen, im Wissen, du trägst uns und du weißt genau, was wir auch für uns persönlich brauchen. So wie du einen Paulus im Gefängnis gebraucht hast zum Nächsten hin, aber dich auch um seine ganz persönlichen Dinge selbst gekümmert hast. Gib uns diesen wagemutigen Glauben, der seit Ostern möglich ist, weil du lebst, können auch wir wagemutig leben. Herr Jesus Christus, danke für alle Gelegenheiten, die wir jetzt in der kommenden Woche haben werden, wo wir Zeugnis sein dürfen von dir, dem Vollender und dem Anfänger und dem Vollender, von dir, dem alle Gewalt gegeben ist, der unser Leben herausziehen kann aus der Verlorenheit und uns hinüberretten kann in die Herrlichkeit. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mit uns bist. Amen.